Wir wollen heute Abend auch mit unserer Betrachtung der Seligpreisungen auch weitermachen und sind jetzt ja bei dem dritten Abend, aber es ist die vierte Seligpreisung auch. Wir finden den Gesamtabschnitt der Seligpreisung einmal im Matthäusevangelium und Lukasevangelium, und heute wollen wir uns mit der vierten Seligpreisung beschäftigen. In Matthäus 5, Vers 6 finden wir sie und in Lukas 6, Vers 21. Da heißt es: Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. In dem Lukas-Evangelium, da fehlt das Wort Gerechtigkeit. Und so habe ich persönlich jetzt empfunden, mehr uns auf das Matthäus-Evangelium zu stützen. Und wir wollen hier in diesem Vers tatsächlich mit diesem Wort Gerechtigkeit auch beginnen. Was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, wenn im praktischen Leben gehandelt wird nach einer Vereinbarung, können wir sagen. Das heißt, wenn jemand eine Vereinbarung, die getroffen wurde, einhält und sich gegenseitig, ja, die Menschen an die Vereinbarung halten, dann geht es im Leben eben auch gerecht auch zu. Nun, wenn wir Gottes Gerechtigkeit betrachten, dann müssen wir sagen, Gott hat von seiner Seite, ja, mit dem Volk Israel, auch in früheren Zeiten, auch einen Bund geschlossen. Er hat den Menschen das mosaische Gesetz gegeben, hat ihnen gesagt, was recht ist, auch in seinem Willen. Er hat eine Rechtsordnung, können wir sagen, den Menschen auch gegeben. Und Gott wacht auch über sein Wort, über seinen Willen, den er den Menschen gegeben hat. Und natürlich ist es so, wenn jetzt die andere Seite, da möchte ich so sagen, die Menschen sich nicht an das Wort auch halten, dann gibt es eben auch Konsequenzen. Und wir können sagen, wenn wir das Wort Gerechtigkeit gerecht betrachten, so ist es aber immer noch so, wenn wir Gottes Gerechtigkeit jetzt anschauen, auch wenn Menschen irgendwie Gesetze übertreten, Gott untreu werden, so ist Gott aber immer von seiner Seite gerecht. Ja? Da ändert sich überhaupt nichts an seinem Willen. Es ist immer eigentlich in Ausdruck, und wir können so sagen, Gottes Gerechtigkeit hängt sehr, sehr stark mit Gottes Treue, mit Gottes Wahrheit, mit seiner Zuverlässigkeit, können wir sagen, aber auch mit seiner Liebe uns Menschen auch zusammen. Und im Evangelium, das der Herr Jesus uns gebracht hat, wird dieser Gedanke eigentlich mit drei Punkten sehr gut auch erklärt. Und die wollen wir uns jetzt gemeinsam auch anschauen. Der erste Punkt ist der, dass wir durch die Bibel hindurch die Aussage haben, dass Gott gerecht ist. Ich möchte nur jetzt jeweils eine Schriftstelle anführen. Römer 3, Vers 4: Es bleibt vielmehr dabei, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Der zweite Punkt ist, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Auch hier wieder Römer 3 von Vers 22, denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt der dritte Punkt, der so wichtig auch ist, dass Gott diejenigen rechtfertigt, die an ihn auch glauben. Römer 3, Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Überhaupt der Römerbrief, er beschäftigt sich sehr stark auch mit diesem Thema, und ich habe aus Römer 1 zwei Verse mitgebracht, aber jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Das sind sehr bekannte Verse und wir wollen sie jetzt auch nochmal ganz aufmerksam auch durchlesen. Da schreibt Apostel Paulus zu dieser Botschaft, und da meint er die Botschaft des Evangeliums: Bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Hier nimmt Apostel Paulus auch Bezug auf eine Aussage aus dem Propheten Habakuk, 2. Kapitel, auch 4. Vers. Ja, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und wir merken hier schon, da erklärt Apostel Paulus, dass die Gerechtigkeit, sie wird im Evangelium erklärt. Und wir haben ja die einzelnen Punkte jetzt auch schon betrachtet und wollen jetzt noch etwas tiefer auch reingehen. Und zwar, worauf beruht tatsächlich der Glaube des Menschen? Weil wir haben hier einen Weg gezeigt: Gott ist alleine gerecht, alle Menschen sind unwürdig diesbezüglich vor Gott, ja, alle haben gesündigt, aber es gibt einen Weg, gerecht zu werden, und das durch den Glauben. Und die Frage ist, was ist es überhaupt für ein Glaube? 2. Korinther 5, Vers 21. Hier ist die Rede von Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, und jetzt wird es wichtig, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Und wir wollen jetzt zusammenfassen: Gott kann nur denjenigen Menschen für gerecht auch erklären, der wirklich im Glauben erfasst hat, dass Jesus Christus für seine Sünden auch stellvertretend gestorben, aber auch auferstanden auch ist. Das heißt, allein durch den Glauben an Jesus Christus, ja, bekommt der Mensch auch die Möglichkeit, erlöst auch zu werden von seiner sündigen von seinen Sünden, dass er von seinen Sünden auch gerecht gesprochen auch wird. Und wir müssen jetzt es noch von der anderen Seite sagen: Es gibt nur diesen alleinigen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ja? Wir können nicht Gottes Gerechtigkeit erlangen, zum Beispiel, indem wir gute Werke tun. Wir können nicht von Gott gerecht gesprochen werden, indem wir das Gesetz auch erfüllen, meine ich auch das mosaische Gesetz, was damals auch bei den Juden so stark ja verbreitet war, sondern es gilt die Aussage des Apostel Paulus in Epheser 2, auch sehr bekannte Verse: Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen auch kann. Das heißt, nur durch Gottes Gnade werden wir auch errettet, und der Mensch von seiner Seite, der kann überhaupt nichts hinzufügen, auch zu seiner Rettung. Aber nun, meine Lieben, wir haben gesprochen, Gott bietet diese Gnade an. Und wir wollen jetzt ein fiktives Beispiel nehmen. Ich habe es ja vor einigen Wochen auch gebraucht. Und zwar, wenn ein Mensch ein Gesetz übertritt, und das ist ein schwerwiegendes Verbrechen, so wird auch ein Gericht eben gehalten und der Mensch, er muss dann ins Gefängnis auch kommen. Und jetzt angenommen, nach einer gewissen Zeit bekommt der Mensch die Möglichkeit, dass er begnadigt wird. Wir haben am Sonntag im Eutinger Tal auch dieses Thema kurz angesprochen. Ist es uns bekannt, dass der Bundespräsident die Möglichkeit hat, Menschen zu begnadigen? So, der Frank-Walter Steinmeier, der aktuelle Bundespräsident, der hat tatsächlich in den ersten 5 Jahren seines Dienstes 15 Mal davon Gebrauch gemacht. Ob es viel oder wenig ist, weiß ich nicht. Aber zumindest, es gibt die Möglichkeit, Menschen, die verurteilt sind, trotzdem zu begnadigen. Aber was bedeutet es, wenn ein Mensch begnadigt wird? Ein Mensch, der kommt definitiv vom Gefängnis raus, ja, müssen wir sagen. Und der Mensch, er bekommt sozusagen die Restschuld erlassen. Aber die Frage ist, ist er gerecht gesprochen, dieser Mensch? Überhaupt nicht. Er hat ja eine Tat begangen, was ihn ins Gefängnis gebracht hat. Er ist gesetzesmäßig verurteilt worden. Er ist nur begnadigt worden, dass er die Restschuld ihm erlassen wurde. Aber ansonsten sind die Fakten seiner Übertretung ganz klar auch gegeben. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Begnadigung und Gerechtsprechung? Bei der Rechtfertigung, meine Lieben, möchte Gott uns so darstellen vor Gott, als ob wir die Sünde nie begangen hätten. Und das ist ein Riesenunterschied. Wisst ihr, ein jeder Einzelne, Gottes Wort sagt ganz klar, die Sünde ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und Jesus Christus, der ist auf diese Erde gekommen, um uns aus der Sünde herauszuholen. Und wisst ihr, Gott möchte uns nicht nur unsere Sünden vergeben, ja, sondern er möchte uns auch in den Stand hineinversetzen vor Gott, gerecht sprechen, als ob wir vor Gott nie gesündigt hätten. Das ist eigentlich jemand gerecht auch zu sprechen. Und das ist auch diese Gerechtigkeit, um die es auch hier geht. Und wir wollen jetzt weitergehen in unserem Vers. Und da heißt es ja so, glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und hier der Gedanke, die hungern und dürsten. Ich glaube, das Gefühl des Hungers und des Durstes, das kennt unsere Generation nicht. Es gibt ältere Geschwister, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, die haben noch etwas davon miterlebt, ja, was wirklich Hunger und Durst auch bedeutet. Aber Jesus hat sich damals auch an Menschen zugewandt, die eben nicht in dem Luxus auch gelebt haben, wie wir es haben, dass wir zum Beispiel, was jetzt das Wasser anbelangt, ja, für uns ist es so selbstverständlich, man geht irgendwo hin, dreht den Wasserhahn auf, klares Wasser kommt, man kann immer den Durst stillen. Aber wisst ihr, für die Menschen damals war das ja nicht selbstverständlich. Wenn sie auf die langen Reisen gegangen sind, sie mussten immer vorsorgen auch, ja. Und wie war das, wenn sie durch die Wüste gegangen sind? wenn vielleicht ein Wüstensturm auch aufgekommen ist und sie vielleicht ist das Wasser ausgegangen, wie auch immer. Ja? Also die Menschen, glaube ich, damals, sie haben einfacher gelebt und sie haben eher auch damit etwas anfangen können mit Hunger und Durst. Und wir können ja so sagen, ein Mensch ohne Nahrung und Flüssigkeit, der kann ja nicht lange auch überleben. Und wenn eben ein Mensch, und das wollen wir jetzt uns wirklich so vorstellen, wirklich hungrig und wirklich durstig ist, was wird ihm eigentlich der Körper sagen? Da muss dringend eine Lösung her. Wenn das nicht schnell passiert, dann gehst du zugrunde. Das ist eigentlich die Message, das ist die Botschaft hier. Wenn nicht eine Lösung kommt, dann wird alles zu spät auch sein. Und meine Lieben, das ist hier der Gedanke, wenn ein Mensch, der verloren ist vor Gott, seinen Zustand vor Gott erkennt, und dann soll eben dieses Verlangen, dieser Hunger, dieser Durst auch sein nach dieser Gerechtigkeit, dass Gott ihm nicht nur die Sünden vergeben möchte, sondern dass Gott ihn doch komplett freisprechen, gerecht sprechen auch möchte. Und dann heißt ja unser Vers hier, glückselig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und was meinen wir? Wenn jetzt ein Sünder, der sich wirklich im Lichte Gottes sieht, dass er in alle Ewigkeit verloren ist, dass der Zorn Gottes auf ihm ruht, dass er dann aber die Möglichkeit sieht, Mensch, es gibt eine Möglichkeit, davon befreit zu werden, und er wirklich diesen inneren Hunger, diesen Durst hat, ja, dass er Gott in dieser Art und Weise auch sucht, wird er es finden? Wird er satt werden? Er wird in Christus tatsächlich satt werden. Ja? Denn Christus ist tatsächlich alles, was wir für unser geistliches Leben auch brauchen. Und nun, wenn wir das Ganze auch verbinden, vor allem diesen Gedanken glückselig, dann können wir auch so sagen, glückselig ist eigentlich der Mensch, der seinen verlorenen Zustand vor Gott erkennt. Und der innerlich zerbricht, können wir sagen, ja, weil Gott möchte ja diesen zerschlagenen Geist des Menschen. Und daraus der Mensch wirklich diesen Hunger und diesen Durst bekommt nach der Gerechtigkeit Gottes, dass er sich sehnt, dass das Blut Jesu ihn abwaschen möchte. Und nicht nur das, dass er vor Gott gerecht auch gesprochen wird. Es ist schon interessant, ja, wie Gott eigentlich das Ganze beurteilt. Und ich wünsche so sehr, meine Lieben, dass wir wirklich beten, dass Menschen innerlich zerbrechen mögen, weil wenn der Mensch eben nicht zerbricht, ein Sünder, ja, dann sieht er sich überhaupt als, ja, auch irgendwo als einen guten Menschen, ja, moralisch gut, wozu muss ich mich überhaupt bekehren? Aber erst, wenn der Mensch innerlich zerbricht, und darum sagt auch der Herr Jesus, glückselig ist so ein Mensch, ja, der wirklich seine Verlorenheit erkennt, der diesen Hunger und Durst nach dieser Veränderung auch spürt. Und dieser Mensch, er wird satt auch werden. Wir wollen zu der fünften Seligpreisung auch übergehen. In Matthäus 5, Vers 7 finden wir sie. Sie ist uns nicht im Lukas-Evangelium auch beschrieben. Und da heißt es, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der Gedanke, der hier geäußert wird, das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz. Der geht durch die ganze Bibel auch hindurch, die Barmherzigkeit. Aber hier ist die Barmherzigkeit nicht jetzt Gottes gemeint, sondern die Barmherzigkeit der Menschen. Im Jakobusbrief 2, Vers 13 heißt es so: Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wenn wir wieder jetzt mehr in den Urtext auch reingehen und die Bedeutung aus dem Griechischen oder was Barmherzigkeit auch im Alten Testament, im Hebräischen auch bedeutet, jetzt nehmen, dann geht Barmherzigkeit eigentlich viel, viel weiter, wie wir es uns jetzt im Deutschen auch vorstellen. Und zwar, Barmherzigkeit wird so beschrieben: Barmherzigkeit besitzt jemand, der imstande ist, sich ganz und gar in die Lage eines anderen zu versetzen. Das ist eine Definition. Man geht sogar so weit, sich so zu versetzen, dass man sich praktisch in die Haut, jetzt bildlich gesprochen, des anderen Menschen sich hineinversetzen kann und sozusagen selber dieser Mensch wird, ja, und selber erlebt, wie geht es diesem Menschen. Barmherzigkeit, das ist nicht nur ein emotionales Gefühl, dass wir sagen, wir haben mit jemand Mitgefühl. Ja? Wir haben auch so einen Ausdruck im Deutschen, dass irgendwie der Barmherzigkeit auch näher kommt. Barmherzigkeit ist auch nicht ein oberflächliches Mitgefühl, sondern es ist eine bewusste Identifikation mit dem anderen Menschen. Und dass wir dann, wenn wir uns mit dem Menschen identifiziert haben, im Prinzip in der Lage sind, sich ja in ihn hineinzuversetzen und wirklich zu erleben. Und ich möchte das jetzt einfach mal so als Beispiel nehmen. Wie geht es aktuell der Schwester Helene Schmidt? So, wir müssen jetzt ein bisschen natürlich nachdenken. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ja, um da jetzt in die Tiefe zu gehen. Sie hat gewisse Enttäuschung miterlebt. Ja. Etwas hat nicht geklappt mit der OP. Man muss mit all dem ja zurechtkommen. Dann die Fragen, warum hat Gott nicht beim ersten Mal eigentlich das Gelingen gegeben? Können nicht Zweifel kommen? Zweifel können auch kommen. Wird es dieses Mal jetzt besser werden? Wird Gott wirklich eingreifen? Wird er die Gebete erhören? Wisst ihr, das bedeutet, sich in die Person wirklich hineinzuversetzen und zu verstehen, welche Gedanken gehen dieser Person überhaupt durch den Kopf. Ich bin überzeugt, dass, und jetzt wollen wir noch eine andere Seite betrachten, dass jeder von uns eigentlich von anderen Menschen ja so behandelt werden möchte, dass man sagt, Menschen sollen mich doch persönlich bitte barmherzig behandeln. Aber ich denke, wir können leider so sagen, jeder hat seine Pflichten, jeder hat seine Aufgaben, dass die meisten Menschen hier irgendwie natürlich auch überfordert sind. Ja? Jeder rennt zu seinen Aufgaben nach, seinen Pflichten nach und wir nehmen zum Teil die Menschen um uns überhaupt nicht wahr. Und darum können wir ihm gegenüber auch gar nicht barmherzig sein. Natürlich ist es so, dass wir ja nicht in jeden Menschen uns hineinversetzen können. Das ist auch klar. Und doch ist wiederum ein Zeitgeist, ja, dass wir sehr viel mit uns selber beschäftigt sind und nicht so schauen, wie es überhaupt dem anderen auch geht. Wisst ihr, Barmherzigkeit, es ist wirklich eine bewusste Entscheidung. Ja, ich muss mir wirklich bewusst vornehmen, wenn ich vielleicht etwas beobachte, das muss mich sofort irgendwie berühren und sagen, Mensch, ich möchte mit den Menschen barmherzig sein, ich möchte für ihn beten. Und das ist wirklich eine bewusste Entscheidung. Wenn wir zu einem Menschen barmherzig sind, dann können wir sagen, werden wir nicht auf seine Fehler schauen, die er hat. Denn wisst ihr, diese Neigung bei Menschen Fehler zu suchen, und jeder von uns hat seine Fehler, ja? Das ist ein Herzenszustand, der eigentlich zu der Unzufriedenheit auch führt. Vielmehr sind barmherzige Menschen, die durchaus vielleicht die Fehler, die Sünde auch des anderen Menschen ja nicht kleinreden, überhaupt nicht, ja? Aber Menschen, die sich trotzdem erbarmen über diesen Menschen und sagen, ich möchte zu Gott beten, in dem Sinne wohlwollend, dass Gott diesem Menschen trotzdem helfen möchte. Das ist eigentlich Barmherzigkeit. Die Sünde, sie wird nicht kleingeredet und trotzdem kann man mit einem Sünder auch voller Barmherzigkeit sein. Ich denke, wir können es wirklich so sagen, wenn wir alle zueinander barmherzig wären, dann würde es keinen Streit geben. Es würde keinen Streit geben. Wenn wir wirklich barmherzig wären, dann wären wir tolerant, ja? Dann wären wir versöhnlich. Wisst ihr, wirklich in diesem tiefen Bewusstsein, auch weil jeder von uns doch seine Ecken und Kanten hat. Und wenn ich mit dem anderen barmherzig jetzt bin und ich möchte ja auch so behandelt werden, dann möchte ja auch ich natürlich mit meinen Ecken und Kanten von anderen genauso barmherzig behandelt werden. Und wisst ihr, wenn das wirklich von jedem geschieht, dann wird es keinen Streit geben. Und ich denke, das beste Beispiel bei dem Thema Barmherzigkeit, das ist unser Herr Jesus selber. Er ist als Gott, ja, auf unsere Erde gekommen, ist Mensch geworden. Und wir können wirklich so sagen, der ist in unsere Haut geschlüpft. Ja? Der hat wirklich erlebt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Sich fühlen wie ein Mensch, mit all der Menschlichkeit, er hat das miterlebt, was es bedeutet, vielleicht auch so behandelt zu werden von anderen, eben unbarmherzig, das hat er auch miterlebt. Aber meine Lieben, was der große Unterschied ist zwischen dem Herrn Jesus und uns, Menschen, dass er schlussendlich ganz anders gehandelt hat. Ja? Wir wollen ein Vers oder ein paar Verse aus dem 1. Petrusbrief lesen. 1. Petrus 2 von Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, und jetzt kommt's, der gerecht richtet. Das ist wirklich eine sehr hohe Messlatte, unser Herr Jesus Christus. Und doch heißt es so, denn dazu seid ihr berufen. Ja, dass wir genau diesem Beispiel, diesem Vorbild, dass wir auch nacheifern, auch sollen, auch in der Sache der Barmherzigkeit. Nun, unser Vers sagt ja, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, können wir sagen. Dieser Vers, wir wollen es uns noch einmal Jetzt bin ich hier schon eins zu weit. Uns nochmal vor Augen führen, dieser Vers heißt ja nicht, glückselig bist du, wenn dich andere barmherzig behandelt haben, dann handle doch bitte auch ihnen gegenüber barmherzig. So heißt es nicht, ja? Sondern wie heißt es? Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und das bedeutet ja, auch wenn Menschen uns gegenüber in erster Linie überhaupt nicht barmherzig sind, dann sollen wir trotzdem von unserer Seite barmherzig ihnen gegenüber sein. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung, diese Zusage, wenn du so handelst, dann wirst du persönlich Barmherzigkeit erlangen. Ich denke, wir werden auf dieser Erde nicht immer von Menschen diese Barmherzigkeit erlangen, aber wir dürfen als Kinder Gottes uns darauf wirklich verlassen, vertrauen, dass Gott uns gegenüber immer barmherzig sein wird. Ja? Immer barmherzig. Er wird uns durch dieses Leben eben in seiner Barmherzigkeit schon durchtragen und einmal auch zu sich in seiner großen Güte und Barmherzigkeit auch in den Himmel auch aufnehmen. Ja, Gott segne uns. Amen.